Ich möchte heute abschließend eine gewisse Fragestellung beleuchten oder Kommentar zu dieser Fragestellung vorstellen. Und das ist die Frage, die zunächst einmal eine empirische oder psychologische Frage zu sein scheint, nämlich die Frage, inwieweit die Psychoanalyse jüdisch ist. Diese Frage hat aber eine gewisse systematische Dimension und ich möchte eben sagen, warum. Ich habe schon letztes Mal gesagt, dass die Ursache, eigentlich die Hauptursache, warum eigentlich Freud sich mit Moses beschäftigt und mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, dass die Gründe dafür sind in erster Linie systematischer Natur. Das heißt, wenn man überhaupt die Frage stellt, durch welche Mechanismen die Kultur sich stabilisieren lässt, über Jahrhunderte oder Jahrtausende hindurch, dann ist sozusagen das Judentum nicht nur ein Beispiel zu viele. Und die Gründe dafür habe ich schon erwähnt. Erstens ist das sprechende Theorie von Freud zumindest das Judentum am meisten kulturogen. Am meisten kulturogen, weil am meisten repressiv. Ja, die Möglichkeiten der Sublimation sind in der jüdischen Tradition am radikalsten begrenzt, wegen der Bilderverbund, Verarmung des Rituals, Abschaffung der traditionellen Fixierungen, Abschaffung der traditionellen kulturellen Kontexte. Das heißt, diese Religion ist sozusagen am repressivsten, in diesem Sinne am kulturproduktivsten. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass die jüdische Tradition keine institutionelle Absicherung hat oder in vielen Jahrhunderten keine Absicherung hat. Und das bedeutet, dass man sozusagen eine gewisse Tradition in der Reihenform studieren kann an diesem Beispiel. Das heißt, wenn man sich die Frage stellt, wie ist es möglich, dass eine Tradition sich stabilisiert, ohne eine institutionelle Absicherung der Repression von oben, dann scheint das eben schon immer das beste Beispiel zu sein. Und der dritte Punkt ist, dass die Grundfigur, die Rückkehr des Verdrängten, sich in der jüdischen Tradition am problematischsten gestaltet. Und das war eben die initiale Schwierigkeit bei der Bewältigung dieses Problems für Freud, weil diese totemistischen Bilder, wie gesagt, nicht wiederkehren dürfen. Die Wiederkehr des Verdrängten ist im Wesentlichen die Wiederkehr eines Bildes. Und unter der Bedingung des Bilderverbots ist eine solche Wiederkehr unmöglich. Das heißt, wie lässt sich die eine Tradition stabilisieren, wenn sie sozusagen Bild verbietet? Ich habe auch erklärt, wie Freud aus dieser Schwierigkeit rauskommt, nämlich er beschreibt diese Urszene der Ermordung von Moses. Und diese Urszene kehrt ja wieder immer, wenn die Verfolgung und der Druck von außen sich verstärken. Ja, das heißt, der Ursprung des Judentums ist ein traumatischer. Und das führt dazu, dass jede äußere Traumatisierung diese ursprüngliche Traumatisierung wieder sozusagen ins Gedächtnis ruft. Und sozusagen die Tradition stabilisiert sich als eine Reihe der Traumatisierenden, wobei jede spätere Traumatisierung sozusagen die frühere Traumatisierung reaktualisiert. Und diese Reihe der Traumatisierungen ist eine impersonelle in gewissem Sinne, das heißt nicht in der individuellen Geschichte eines Einzelnen verankert, sondern in der Geschichte des Volkes als Kollektivkörper. Und das Bild, das ständig wiederkehrt, das ist das Bild des Gesetzestages, das heißt die Schrift wird ja als Bild interpretiert. Und diese Schrift ist ein System der Verbote. Ja? Das heißt, diese Traumatisierungen reaktualisieren bestimmte Verbote. Und so funktioniert sozusagen das Judentum als zweifach repressiv. Auf der einen Seite ist es sozusagen eine Religion, die aus einem Urtraum entsteht. Zweitens ist Trauma radikal und drittens, jedes weitere Trauma und Repression dient eigentlich des Judentums, weil sichert diese Rückkehr, die eigentlich eine Rückkehr des Verbots ist und nicht sozusagen des Erlaubens. Wenn aber Freud eine solche Interpretation des Judentums liefert, dann meint er, wie gesagt, das stellte sozusagen das Judentum in der Geschichte des Judentums auf diese zentrale Stelle aus systematischen Gründen und das bedeutet, dass er meint, dass sein Modell universalistisch ist. Sozusagen der Fall der jüdischen Religion war nur der schwierigste Fall unter allen anderen. Ja, und deswegen verdient er spezielle Behandlung. Alle anderen Fehler, das heißt alle anderen Religionen, inklusive Christentum, wurden schon viel früher behandelt, nämlich im Totem und Tabu. Und dann gab es eben diese Schwierigkeiten nicht, ja, weil wir auf der einen Seite die totemistische Struktur haben, auf der anderen Seite ein System der Bilder, die dieser totemistischen Struktur entsprechen, und ein System der Rituale, diese totemistische Feier sozusagen wieder inszenieren. Also diese ganze Struktur war insgesamt da. Nur das Judentum war eine Ausnahme und indem diese Ausnahme sozusagen beseitigt, weggeklärt wurde, hat Freud eine Gesamttheorie der Religionssicherung auf der einen Seite und das heißt für ihn auch die Kultursicherung etabliert. Das heißt, die Beschäftigung mit dem Judentum ist für Freud nur ein Fall unter anderen Fällen, das unterscheidet er ständig. Und er legt Wert auf diese Beschäftigung, nur weil das ist ein besonders schwieriger und unerklärlicher Fall. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er ein Jude, hat dieses Buch geschrieben in der Zeit einer verschärften Judenverfolgung, war auch verfolgt und musste emigrieren in dieser Zeit, und alle seine Mitarbeiter mit wenigen Ausnahmen waren Juden. Ja, das heißt, die Verankerung in einer jüdischen Situation und die Selbstidentifizierung mit Moses, die ja offensichtlich ist, wenn man den Text liest, das alles legt auf der einen Seite nahe den Verdacht, dass es hier nicht um einen theoretisch schwierigen Sonderfall handelt, sondern um eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Wenn es aber stimmt, dann wird der Universalismus der Psychoanalyse wieder in Frage gestellt. Das heißt, die Frage, inwieweit die Psychoanalyse selbst im Rahmen dieser Theorie erklärt werden kann. Das ist eine entscheidende Frage. Das heißt, die Frage, ob man dieses Modell der Traditionsvermittlung auf die Psychoanalyse selbst anwenden kann, was Freud offensichtlich nicht tut. Ja? Das ist sozusagen, das bleibt ein undiskutierter, sagen wir, blinder Fleck in der Gesamttheorie. Die Frage, was ist eigentlich die Psychoanalyse? Ist die Psychoanalyse eine Wissenschaft, die eine solche Verankerung in der Tradition eigentlich nicht bedürfen würde? Ja, was ist die Psychoanalyse? Ist die Psychoanalyse etwas, was von sich aus die eigene Evidenz etablieren kann und in diesem Sinne diesen Mechanismus der Rückkehr des Verdrängten nicht beanspruchen soll, um sich zunächst einmal gesellschaftlich zu etablieren und dann tradiert zu werden? Oder ob die Evidenz der Psychoanalyse die gleiche Beschaffenheit hat, wie die Evidenz einer Religion oder einer Kulturtheorie oder einer Tradition. Das würde dann bedeuten, dass die Psychoanalyse von sich aus durch diesen Mechanismus entsteht zunächst einmal, entsteht in dem Sinne, dass sie sozusagen ein gewisses Erbe übernimmt, bearbeitet, wieder ins Gedächtnis ruft und zweitens, dass die Stabilisierung der Psychoanalyse auch vom gleichen Mechanismus abhängt. Und wenn man das jetzt über die Psychoanalyse spricht, dann muss man den zweiten Schritt tun und sich generell fragen, was ist der Status der Wissenschaft insgesamt in dieser Theorie? Was ist die Wissenschaft überhaupt? Ist die Wissenschaft ein Teil der Kultur oder nicht? Das ist eine absolut entscheidende Frage. Wenn die Wissenschaft kein Teil der Kultur ist, dann ist die Wissenschaft universal, hat, wie gesagt, ihre eigene Evidenz, ist eine gewisse Geschichte nicht gebunden und etabliert sich jenseits der normalen Rituale der Traditionsübertragung, die sozusagen in die Kultur wirkt. Wenn die Wissenschaft ein Teil der Kultur ist, dann kann sie für sich nicht diese Ausnahmestatus beanspruchen. Dann muss sozusagen die Wissenschaft ein gewisses kulturelles Erbe übernehmen und wird auch nach den gleichen Prinzipien tradiert wie die Kultur insgesamt. Die Frage, ob eine Wissenschaft extra kulturell ist oder intrakulturell. Die Frage, ob Wissenschaft ein Teil eines Kulturparadigmas ist oder nicht, ist eine absolut entscheidende politische Frage, das ist ganz klar. Weil es ist im Grunde die Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Menschengeschlechts sozusagen und des Universalismus. Wenn man der Aufklärung Internationalismus, Kosmopolitismus oder was auch immer. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die Wissenschaft ist ein Teil, oder sagen wir am Beginn, ist kein Teil der Kultur. Dann habe ich die Möglichkeit, zu jeder Zeit meine eigene Kultur zu zensieren, und zwar durch die Wissenschaft. Ich kann jederzeit sozusagen mich von meiner eigenen Kultur distanzieren und einen Standpunkt erreichen, der extra kulturell ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite allgemein verbindet. Man kann sagen, dass die Mathematik und andere Wissenschaften irgendwann transkulturell sind. Und sie begründen letztendlich die Einheit des Menschengeschlechts. Weil die Einheit des Menschengeschlechts ist keine anthropologische. Wir geraten in die Schwierigkeiten, wenn wir die Frage stellen, was ist der Mensch? Wenn wir versuchen, sozusagen den Menschen zu definieren aus einer anthropologischen Beschaffenheit, biologischen Beschaffenheit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, der Mensch ist derjenige, der Menschenrechte hat, und die Menschenrechte sind universal und so weiter und so fort, sie transzendieren kulturelle Zahlen, staatliche Grenzen, und das ist eben genuin politisches Problem. Das war Problem des Kosovo-Krieges und so weiter. Okay? Dann fragt man sich, was ist der Mensch? Und das ist eine Frage, die man positiv durch eine anthropologische Untersuchung beantworten kann, sondern es ist eine Frage, die nur dadurch beantworten kann, dass man sagt, der Mensch ist derjenige, der partizipieren kann an gewissen Praktiken, die eben seine kulturelle Beschaffung etwas zensieren. Wenn sie nicht seine kulturelle Beschaffung etwas zensieren, dann kann er sozusagen seine kulturelle Gattung nicht entgehen und ist in diesem Sinne, kann man in diesem Sinne über den Menschen als Menschen nicht reden. Das heißt, die Frage, inwieweit die Wissenschaft ein Teil der Kultur ist oder kein Teil der Kultur ist, ist eine eminent politische Frage, die eben die Beantwortung dieser Frage zieht die Grenze zwischen denen, die an so etwas wie eine Einheit der menschlichen Kultur glauben und denjenigen, die an so etwas wie Einheit der menschlichen Kultur nicht glauben. Wenn man jetzt die Frage stellt, inwieweit Freud eine Stellungnahme abgibt und was seine eigene Position ist, dann muss man sofort gestehen, sie ist eine höchst ambivalente und man kann in seiner Schrift sowohl das Ja finden wie auch das Nein. Auf der einen Seite sagt er immer, dass die Wissenschaft eine andere Quelle hat, der Evidenz, als die Religion und Kultur insgesamt. Und diese Quelle der Evidenz ist eine vernünftige Untersuchung, eine Diskussion, eine Analyse, die in diesem Sinne transkulturell ist und eine gewisse Metaposition beziehen. In diesem Sinne auch universalistisch, in diesem Sinne auch allgemeinverbindlich im Sinne der Menschenrechte und sozusagen der Einheit der Menschen. Auf der anderen Seite seine ständige Selbstidentifikation mit Moses, die ja durch den ganzen Text sichtbar wird, und die Tatsache, dass er psychoanalytische Bewegung als eine sicherlich neue Kirche, neue Religion, zumindest eine neue Sekte betrachtet hat, das alles bedeutet vielmehr, dass er auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen hat, es gibt auch Hinweise, direkte Hinweise darauf, die habe ich schon zitiert, Möglichkeit nicht ausgeschlossen hat, dass die Wissenschaft hinaus auf der gleichen Ebene und durch die gleichen Mechanismen, das heißt die Mechanismen der Traumatisierung und Wiederholung des traumatischen Zustandes, dass die Wissenschaft genau nach der Regel dieses Mechanismus entsteht und rasiert wird. In dem Falle ist die Wissenschaft ein Teil der Kultur. Und in diesem Fall ist so etwas wie eine Aufklärung, Menschenrechte, Einheit des Menschengeschlechts und so weiter, überhaupt sozusagen eine transkulturelle, metakulturelle Position, strukturell nicht möglich. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem ein Buch einsetzt, das in den letzten Jahrzehnten im Zentrum der Diskussion über Freud der letzten Zeit und der Kulturtheorie von Freud steht. Und das ist eben dieses Buch, das lege ich Ihnen wirklich mal zu lesen. Das ist klein, von Josef Haim Yerushalmi und heißt Freuds Moses, erschienen jetzt in einer billigen Ausgabe bei Fischer Verlag. Ich gebe dann das Buch da. Dann können Sie es abschreiben. Yerushalmi ist von sich aus ein Historiker der jüdischen Literatur, Geschichte der jüdischen Literatur, spezialisiert auf das Mittelalter, aber auch allgemein Theoretiker, Und er war fasziniert von Freud und hat lange Zeit recherchiert, sehr gründlich recherchiert und ein Buch geschrieben, eben das weitgehend Diskussion der letzten Zeit beherrscht hat. Um von Anfang an gleich zu sagen, Yerushalmi ist kein Freund des Universalismus und kein Freund der Aufklärung und sozusagen des Menschheitsidealen. Er glaubt eben an diese transzendierende Möglichkeit der Wissenschaft nicht und glaubt nicht an die Möglichkeit einer Metaposition. Und er beginnt eben damit, dass er versucht, das Ziel des Buches ist ein Versuch zu zeigen, dass die Mechanismen der Entstehung der Psychoanalyse, vor allem der letzten Schichten von Freud, sozusagen die gleichen sind, wie die Mechanismen der Beschauung, als diejenigen, die die jüdische Tradition bis jetzt auch stabilisiert haben, und dass in diesem Sinne Psychoanalyse, wie ihr schon gesagt, eine jüdische Wissenschaft ist, die eine gewisse Urszene, die sie beschreibt, in sich selbst wiederholt, aber nicht reflektiert. Er macht also sozusagen diesen nächsten Schritt und versucht, die Psychoanalyse zu psychoanalysieren, das sagt er auch explizit, und die Psychoanalyse als ein psychoanalytisches Phänomen in den Mechanismen der Tradierung, wie sie da beschrieben wurden, zu ordnen. Er beginnt damit, dass er alle Wissenschaftsansprüche, die ja Freud anmeldet, sozusagen abschaltet. Erstens zeigt er, dass es überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt, anzunehmen, dass Moses ein Ägypter war. Alle Versuche, das zu beweisen, die waren zahlreich. Er sagt, es gab mehr als 30 oder 40 unterschiedliche Schriften, die das versucht haben zu beweisen und die Freud unbekannt waren. Sie sind alle gescheitert und der Zylinder, auf den Freud sich beruft, hat einfach eine falsche Lektüre geliefert. Der Text, auf denen diese Interpretation sich gründet, und hat dann seine Position revidiert, was Freud bekannt wurde, aber Freud hat sich geweigert, das zur Kenntnis zu nehmen, und als sie an ihn geschrieben hat, dass es eine falsche Hypothese ist und dass er sozusagen das revidiert, hat gesagt, für mich hat es keine Bedeutung. Das heißt, der wissenschaftliche historische Anspruch ist einfach keine biologische Grundlage, ist absurd, das ist, wie ich habe schon gesagt, ist ein Lamarckismus, so etwas wie eine genetische Übertragung des Verdrängten und des Traumatischen findet nicht statt. Die Biologie kann es zeigen, dass die Gene, die einfach die Traumata sozusagen nicht übertragen können. Und in diesem Sinne ist auch diese biologische Grundlage völlig entbehrlich. Und dann analysiert er alle anderen wissenschaftlichen Ansprüche, die Freud aufstellt und zeigt, dass sie keine Kritik standhalten und dass diese Tatsache Freud auch durchaus bewusst war. Er hat einfach die Augen verschlossen vor dieser Tatsache. Das bedeutet also für Yerushalmi, dass dieses Buch und diese Theorie nicht aus allgemeinem wissenschaftlichem Interesse entstanden ist, sondern ist an sich Effekt eine gewisse Rückkehr des Verdrängten. Und er fragt sich, was ist dieses Verdrängte und wie diese Rückkehr stattgefunden hat. Und beginnt damit, dass er zeigt, dass Freud systematisch gelogen hat in Bezug auf seinen jüdischen Ursprung. Freud hat zum Beispiel behauptet sein Leben lang, dass er Hebräisch nicht lesen kann, Man kann aber ohne weiteres nachweisen, dass er viele Jahre eine hebräische Kurse besucht hat von dem besten hebräischen Lehrer, bekanntesten Lehrer damaliger Zeit, was er unterschlagen hat in seiner Biografie. Aber was man sozusagen als historische Forschung festgestellt hat, das heißt, er konnte Hebräisch, er musste Hebräisch lesen können. Das ist eine absurde Unterstellung. Und dass er in seiner privaten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Briefwechsel ständig auf Hebräische oder Texte rekurriert oder Anspielungen auf die Rituale und Traditionen des Judentums, sich erlaubt, was er offiziell schrieb, niemals tut. Und wenn zum Beispiel, als ihm zum Beispiel jemand eine Widmung oder einen Text geschickt hat, auf Hebräisch geschrieben, hat Freud einen Brief zurückgeschickt, in dem er gesagt hat, dass er zwar diesen Text nicht verstehen konnte, aber er hat mit den Bekannten konsultiert und sie haben ihm den Text übersetzt. Er hat schon gesagt, das ist völlig absurd. Also was sozusagen Freud ständig verdrängt hat, das waren sozusagen seine hebräischen Kenntnisse und seine jüdische Erziehung. Und diese eben, seine Beschäftigung mit Moses entsteht also nach Jerusalem als Effekt einer Rückkehr des Verdrängten, wobei diese Rückkehr in der Tradition der Psychoanalyse von Jerusalem als eine plötzliche Neutraumatisierung entstanden ist. Und zwar ist der zentrale sozusagen Punkt des Buches der folgende. Also Urszene des freudischen Psychoanalyse, wie sie dann von Jerushalmi beschrieben wird. Nämlich zum ersten Mal hat Freud über Moses geschrieben, noch einige Jahre vor diesem Buch, und zwar als Kommentar oder ein bisschen Beschreibung einer Skulptur von Michelangelo, die Moses mit der Tafel zeigt, wie er von Berg Sinai kommt. Und in der im Standardkommentar heißt es, dass Moses gezeigt wird von Michelangelo an dem Moment, an dem er immer schon in Wut geraten ist, ja, wenn der Verrat die Juden. Und es ist ein Augenblick gezeigt, bevor er diese Tafel zerschmettert. Freud aber beweist, und zwar völlig abenteuerlich Art und Weise versucht zu beweisen, dass nicht der Fall ist, sondern dass die Pose, die Bewegung und die Muskulatur der Figur sind so dargestellt von Michelangelo, dass es nichts anderes bedeuten kann, dass der Moses eigentlich diese Tafel zerschmettern wollte, im letzten Augenblick aber sich des Besseren besinnt hat und sie in seinen Händen behalten kann. Das heißt, es wird nicht die Szene dargestellt vor der Zerschmetterung der Tafel, sondern unmittelbar nach der Entscheidung, sie doch nicht zu zerschmettern. Und was auffällt hier bei dieser Analyse, sagt Jerushalmi, ist, dass das die einzige Analyse der ganzen Schriften von Freud, die keine psychoanalytische ist. Das heißt, wenn man alle anderen Texte von Freud liest, dann liefert er, nachdem man einen Zustand beschreibt, eine psychoanalytische Erklärung. Hier liefert er überhaupt keine Erklärung, sondern er sagt, die Pose zeigt es einfach und damit ist die Sache am Ende und erklärt auch nicht, warum und durch welchen Mechanismus diese Situation entsteht. Also keine psychoanalytische Behandlung. Na gut. Und Jerusalem also sagt, das ist eine absurde im Grunde Beschreibung. Wie konnte sozusagen Freud wissen, dass es eben so verlaufen ist, nicht anders? Warum ist das Augenblick gerade nach dieser Entscheidung und nicht vor dieser Entscheidung? Das kann man sozusagen auch das Kultur selbst eigentlich doch nicht abladen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es bekannt, dass immer, wenn Freud nach Rom kam, ging er zu dieser Skulptur und blieb viele Stunden vor Feuer sitzen, bis die Kirche geschlossen war und dann ging es sozusagen, dann ging er weg. Und zwar dann sozusagen sagt Jerusalem, das verlangt nach einer psychanalytischen Erklärung und findet eine solche, und zwar er entdeckt einen Text. Er entdeckt einen Text, der niemals davor publiziert worden war. Und zwar, es ist ein folgender Text, wie jeder jüdische Vater, hat der Vater von Freud mit seinem Sohn in seiner Kindheit Bibel gelesen, und zwar eine Ausgabe für die Kinder mit Illustrationen. Man hat viele Jahre mit ihm gelesen, als klein war, und dann eben auch im Englischen. Und am 35. Jahrestag, Geburtstag von Freud, schenkt er ihm diese Bibel erneut in Leder gebunden, also neuen Leder gebunden, und schreibt, dass eine Widmung auf Hebräisch, und das ist eben dieser Text, auf den Jerusalmi sich bezieht, und das Text sieht folgendermaßen aus. Sohn, mein teurer Shelomo, im 7. der Tage deiner Lebensjahre fing der Geist des Herrn an, dich umzutreiben und sprach in dir. Auch lies in meinem Buch, das ich schrieb, und die Quellen des Verstandes, der Urteilskraft und der Vernunft werden dir aufspringen. Siehe, es ist das Buch der Bücher, in dem die Weisen schürften und die Gesetzgeber Wissen und Urteil lernten. Du erschautest die Offenbarung des Allmächtigen, hörtest und bemühtest dich, schweben wirst du auf den Fittichen des Windes. Seitdem war das Buch verwahrt, wie die zerbrochenen Gesetztafeln, in einem Schrein bei mir. Für den Tag, an dem du 35 wurdest, gab ich ihm eine neuere Lederhaut und nannte es Brunnensteige auf, singet von ihm. Und ich bringe dir dieses zum Gedächtnis und als Erinnerung der Liebe deines Vaters, der dich ewig liebt, Jakob Sohn der Shelomo Freud, also nicht Freud, in der Hauptstadt Wien, 29. Nisan 5651. Und dann, Jerusalem beginnt ironisch sozusagen zu schreiben, dass in vielen seinen Interviews sagte Sigmund Freud, sein Vater war eigentlich ein Voltairianer. Also dieser Text ist ganz bestimmt nicht der Text eines Voltairianers. Also davon kann man schon überzeugt sein. Aber die Frage ist, wie dieser Text geschrieben wurde. Dieser Text wurde geschrieben in der Technik, die heißt Melitza. Und wurde übrigens von Walter Benjamin, der darauf verweist, oft kommuniziert. Und Walter Benjamin hat auch immer den Wunsch gehabt, in dieser Technik ein Buch zu schreiben, ein ganzes Buch zu schreiben. Allerdings hat ein anderer das gemacht, nämlich auch der große Bedeutung hatte für Freud und viele andere, neben T.S. Eliot, In the Wasteland. Es handelt sich darum, dass der Text nur aus Zitaten besteht und die Bedeutung des Textes zeigt sich aus den Stellen, aus denen diese Zitate stammen. Ja, das heißt, alle diese Sätze sind nur Zitaten. Sie geben auf, sozusagen ein Text zu sein, aber sozusagen ist ein Rätsel an jemanden gerichtet, der fähig ist, sozusagen sich daran zu erinnern, welche Stelle dieser Sätze entstanden. Und das macht eben Yerushalmi. Und er sagt, dass alle diese Texte entstammen einer Standardlektüre, das heißt, einer Standardtexte. Das heißt, die Texte, die sozusagen Sigmund Freud ohne jeden Zweifel kannte. Die erste Hälfte des Textes entsteht aus verschiedenen Stellen der Geschichte von Jeremia und beschreibt die, und aus der Beschreibung der Szene, wie der Vater von Jeremia, Ephraim, sich von dem wahren Glauben entfernt hat und verloren ging. Und dann wird beschrieben, der verlorene Stamm Israels. Und dann kommt Jeremia und sozusagen geht zum Israel zurück und rettet diesen Stamm. Und die erste Hälfte kommt ganz aus dieser Geschichte. Das heißt, was wird angedeutet, dass diese Idee des verlorenen Stammes da zurückkehren soll. Dann aber kommt dieser Geschichte mit der zerbrochenen Tafel. Nämlich es gibt die Frage, was mit der Tafel, die zerbrochen wurden, was mit ihnen geschehen ist. Und es gibt zwei Interpretationen. Eine Interpretation ist, dass diese Tafel dann neu angefertigt wurden. Also die sind verloren gegangen und neue Tafeln wurden angefertigt. Und sie wurden in einer Lade eine Lade wurde für sie angerichtet, die wurde abgezahlt, einmal im Jahr. Und die wurden dort auch bewahrt, im Tempel, in Jerusalem. Eine Geheimlehre, eine andere Interpretation, besteht aber darin, dass diese zerbrochenen Teile in diese Lade zurückgebracht worden waren und wurden wieder zu einem. Haben sie verschmolzen, haben sie wieder verschmolzen. Alle Zitaten, die eben Freud der Ältere in diesem zweiten Teil, zitiert, alle diese Stellen verweisen an diese zweite Interpretation. Das heißt, sie werden aus den Texten genommen und diese zweite Linie verfolgen. Und er verweist auch darüber, dass er dieses Buch, also die Bibel, die Kinderbibel von Freud verwahrt hat, wird die zerbrochene Gesetztafel in einem Schrein. Dieser Schrein war diese Lederhaut, ja, das war diese neue Hülle, das war wie die Lade, in der diese zerbrochene Tafel aufbewahrt wurde. Das heißt, es wird also der ganze Kommentar möchte ich nicht lesen, aber die Idee ist die, dass der ganze Text, wenn man ihn richtig liest, eine gewisse Figur beschwört. Und die Figur besteht im Folgenden, dass das der Vater, wenn er merkt, dass sein Sohn sich abgewandt hat von der richtigen Weg, in einen Wut gerät und bereit ist, sozusagen diese Tafel bzw. Bibel zu zerstören. Stattdessen schafft er eine Lade, bewahrt diese zerbrochene Tafel bzw. Bibel, unterdrückt sein Wut, unterdrückt sein Arm und gibt ihm diese Bibel zum zweiten Mal zu. Ja, das heißt, das ist die Szene, die sozusagen, nicht wahr, die Beschreibung von Moses, Michelangelo, eigentlich beschwört, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Szene der Rückkehr des zweiten Moses, ja, nicht wahr, in Moses Buch, ja, wo sozusagen die Rückkehr des Moses in der zweiten Auflage eigentlich geschieht. Das heißt, die Figur der Wiederkehr des Verdrängten kann beschrieben werden als eine zweite Schenkung, ja, als eine Verdoppelung oder Wiederholung, die eine Figur der Unterdrückung des Wutes und sozusagen eine zweite Rettung, eine zweite Chance bietet. Und es ist sicherlich völlig klar, worauf Jerusalem hinaus will. Das heißt, er will eine Szene rekonstruieren, eine U-Szene, eine zweite Schenkung oder eine zweite Chance. Und zwar vor dem Tod des Vaters, ich glaube, kurz darauf ist er gestorben. Die sozusagen ein Versprechen der Rettung ist und der Wiederherstellung. Es ist nicht uninteressant, dass einer der Texte, aus denen diese Milizar kommen, ist ein Text aus Talmud, und zwar die Stelle Nebename ist Telegram. Die du zerbrochen hast und lege sie in der Lade. Das ist der Anfang, also das ist, was zitiert wird. Und was steht danach? Rabbi Josef lehrte, dies lehrt uns, dass die neuen Tafeln und die Bruchstücke des ursprünglichen zerbrochenen Tafeln in der Lade lagen. Hieraus lernen wir auch, dass man einen Schriftgelehrten, also in dem Falle Freud, dadurch missgeschickt, das heißt nicht aus eigener Schuld, sein Studium vergessen hat.